Ich habe mich sehr gefreut auf die Botschaft heute. Sie hat mich die ganzen letzten Wochen in den Ferien auch beschäftigt. Und es ist immer wieder für mich eine grosse Freude, wenn Gott mit uns wieder einen Schritt will weitergehen und wieder mir ein neues so ein Thema aufs Herz legt. Wir haben uns ja jetzt viele Monate lang auch damit beschäftigt, als Nachfolger von Jesus, als Söhne und Töchter vom Papa im Himmel, ein Dienst zu haben, der prägt ist von Kraft, von Vollmacht, nicht um uns gross zu machen, sondern um Menschen wirklich zu dienen, wie das Jesus auch gemacht hat. Und wir haben gesehen, was für wunderbare Folgen das Zeichen Wunder im Leben von Menschen ausgelöst haben, in der Zeitgeschichte, also jetzt aktuell, aber auch schon zu der Zeit von Jesus und auch schon im Alten Testament. Und was uns Gott jetzt neu auch tiefer reinführen will, ist, wie unser Dienst in dieser Kraft vom Heiligen Geist nicht nur auf Kraft fokussiert ist, sondern auch mit Weisheit kombiniert ist. Wie man weise Gaben einsetzt, die Gott uns anvertraut hat, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, überall, wo wir stehen, in der Technik, in der Wissenschaft. Und das Feld ein bisschen breiter spannen als nur auf die Strasse gehen und Kranken die Hände auflegen. Die Dimension, wo Gott uns begegnen will, ist viel, viel, viel grösser. Und ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem Epheser, der uns sicher eine längere Zeit auch beschäftigen wird. Ich kann hier ab dem Vers 9 auf der Leinwand, ich fange aber schon ab dem Vers 8 an lesen. Paulus redet und sagt, mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nicht-jüdischen Völkern, das wären die meisten von uns, würde ich mal sagen, ich weiß nicht von jedem den Hintergrund, den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Und wir haben schon so viel entdeckt, was für ein grosser Schatz wir in Jesus bekommen haben und anvertraut bekommen, was für einen grossen Reichtum an Wiederherstellung er uns geschenkt hat. Und der Paulus sagt da, es ist noch mehr. Es ist noch viel mehr rum. Ja. Epheser 3, sorry. Ja. Oh ja, stimmt. Danke vielmals. Siehst, wenn ich ab dem Vers 8 lese, meine ich auch, es ist Kapitel 8, es ist Kapitel 3. Danke für die Ergänzung. Tut mir das noch korrigieren. Im Vers 9 heißt dann, es ist mein Auftrag, also an Paulus sein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Also da ist ein Plan von Gott über die ganze Zeitgeschichte der Menschheit. Und ein Plan für dein Leben, wie er dich will, einmalig brauchen zum Teil sein von dem, was er vorhat. Und der Paulus sagt da, es ist mit seinem Auftrag, den Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird. Also es ist eins, den Plan zu kennen, aber es ist nochmal etwas anderes, zu wissen, wie der Plan Wirklichkeit wird, wie das Realität wird. Was bedeutet das jetzt in meinem Alltag? Dort, wo ich stehe. Wie wird der Plan, den Gott über das Ganze hat, über mein Leben hat, mit meiner Familie hat, verwirklicht heute? Und der Paulus hat gesagt, das ist mein Auftrag, das euch zu verkünden. Also, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan in Gott selbst ein verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefenweite von Gottes Weisheit erkennen. Wow, das ist eine Botschaft. Also da gibt es einen Plan und die Umsetzung von dem Plan will Gott durch uns sichtbar werden lassen. Durch die Gemeinde. Das sind du und ich. Also Gottes Geheimnis ist nicht länger ein Geheimnis, sondern ist eine Offenbarung geworden. Und es ist mit unser Ziel, tiefer einzudringen in die Offenbarung, wie Gott den Heilsplan, den er schon immer gehabt hat und den er nochmal ausgedrückt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und der Auftrag geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Der Rettungsplan tiefer zu verstehen. Und wir haben es letztes Mal gehört, wenn du in diesem Leben lebst mit der Überlegung, ich bin so froh, wenn Jesus endlich kommt, damit ich erlöst werde aus dem schlimmen Leben. Dann ist dein Retter der Tod. Aber wir wollen, dass der Retter Jesus Christus ist und uns heute Leben schenkt und Leben lässt. Und der Plan von Gott Realität wird in deinem und in meinem Leben. Das ist die Realität, der wir uns stellen wollen. Also, genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Also wir sehen jetzt nochmal, wie die Dimension grösser wird als Jesus, wo uns nicht nur rettet von unserer Sünde, nicht nur unsere Schuld wegnimmt, damit wieder Zugang zum Vater haben, die Beziehung wieder hergestellt werden kann. Das ist alles wichtig und das ist toll. Sondern, dass es weitergeht und wir den Auftrag von Jesus aufnehmen, damit Werk von der Finsternis in dieser Welt zerstört werden, das ist nicht nur Krankheit. Das ist nicht nur Krankheit. Das sind nicht nur Lügengebäude, in denen Menschen gefangen sind und befreit sollen werden. Sonst geht es auch darum, die Probleme auf dem Planet zu lösen. Gott hat für jedes Problem auf dem Planet eine Lösung. Aber wenn wir als Christen darauf warten, endlich entrückt zu werden, damit wir uns nicht mehr um die Probleme kümmern müssen, und uns freuen über jedes Gericht, das über die Welt kommt, über jeden Sturm, der kommt, weil wir können sagen, das ist das Ende der Zeit, jetzt wissen wir, es ist noch näher, endlich werden wir errettet, dann ist das nie der Plan von Gott gewesen. Sondern der Plan von Gott war, wie Jesus im Sturm zu gebieten. Also der Wetterbericht ist eine gute Möglichkeit, um sich zu engagieren, dass Stürme, die angesagt sind, nicht kommen. Das Verderben, das über die Menschen kommt, nicht kommt. Weil das ist unsere Berufung, jedes Werk von der Finsternis zu zerstören. Und unsere Berufungen mögen verschieden sein, wie wir gebraucht werden. Aber ich möchte euch einfach in dieser Botschaftsreihe wirklich das Feld aufmachen und uns ein bisschen lösen, da davon evangelisieren, heisst nur auf die Straße gehen und Leute Hände auflegen. Das ist gut und das ist richtig. Aber es gibt noch viel mehr. Und diesen Bogen wollen wir ein bisschen aufspannen. Also, es geht um Hunger nach mehr. Manchmal wünschen sich Christen, dass Jesus sichtbar da wäre und predigen würde und Wunder tun würde und Zeichen. Und dann könnte man das richtig geniessen. So im Beifahrersitz ist es immer angenehm, wenn einer vorangeht. Kannst einfach mitfahren, musst selber nicht steuern und lenken. Hat gewisse Vorteile. Aber Jesus hat das ein bisschen anders gesehen, weil die Jünger hätten das auch gerne gehabt, wo er gesagt hat, hey, es kommt jetzt eine Zeit und ich gehe weg. Und sie gesagt, oh, der Feind soll wegweichen. Das soll ja nicht passieren. Du musst jetzt da bleiben. Und er hat dann eigentlich eine gute Antwort gehabt. Er hat nämlich gesagt, es ist notwendig, dass ich gehe, damit eben im Johannes 14, 26 der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das heisst, an anderer Stelle, er ist unser Beistand, er ist unser Tröster. Das ist viel besser, als einen physischen Jesus zu haben, der heute da kann sein, für 2 Minuten. Aber in allen anderen Gemeinden ist er unterdessen nicht. Aber der Heilige Geist ist immer da. Und Jesus zur Rechten vom Vater ist immer mit uns und lässt uns nicht allein. Es ist gut gewesen, hat Jesus gesagt, dass er geht, weil dann der Heilige Geist kommt. Und dann ist die Präsenz die ganze Zeit da. Aber es ist unsere Verantwortung, vom Beifahrersitz vielleicht auf den Fahrersitz zu wechseln und anfangen, in unserem Leben Kurs zu geben. So wie der Plan Gottes schon immer gewesen ist. Gott will uns nicht als Roboter, sonst hätte er uns als Tier erschaffen, oder? Das läuft immer automatisch. Da musst du mal eine Spinne schauen, machst das Radnetz kaputt, oder? Dann wartest du eine Weile und dann geht das wieder los. Wird wieder alles gebaut und wieder hergestellt, oder? Kannst du es nochmal kaputt machen, die wird nicht verrückt, oder? Die baut es nochmal los. Ich bin Fan gewesen, als Bub, so Sachen zu machen, ist vielleicht nicht so fair für die Spinnen, oder? Aber es hat sie nicht gestört. Sie hat sie immer wieder gebaut. Ich bin fasziniert gewesen, mit welcher Präzision. Aber das hat Gott nicht wollen. Da hat das Tier schon gehabt. Aber der Mensch ist nach seinem Bild geschaffen. Mit dem Mensch hat er mehr vor. Mit dem Mensch will er, dass er eigenständig erkennt, dass Gott gut ist. Und ein freies Stück entscheidet, ich will dem Gott nachfolgen und ich will den Plan Realität werden lassen in meinem Leben. Ich entscheide das. Ich will das. Ich übernehme Verantwortung. Darum ist es gut, dass Jesus gegangen ist und der Heilige Geist gekommen ist. Der Wunsch, Jesus predigen zu sehen, hat eben auch etwas damit zu tun, dass in unserem Herz ein Hunger ist nach mehr. Und manchmal eine Frustration über das, was wir sehen oder gern sehen würden und nicht sehen. Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit der Stelle da im Johannes 14, 12 bis 13, wo Jesus sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Und ich denke, wir haben schon einiges davon gesehen. Aber manchmal kann es frustrierend sein, wenn man nicht alles sieht, was man gerne sehen würde. Und das kann natürlich auch Hoffnung haben, die uns verlässt, wenn man zu fest hinschaut. Oder den Glauben, der nur noch teilweise vorhanden ist. Oder wo man anfängt, über Bord zu werfen, wenn man sagt, okay, für irgendjemand in Argentinien oder weiss ich wo, ist das vielleicht wahr, aber nicht für mich da in Rüti. Und man wie aufgibt und zufrieden ist mit dem, wie es ist und sagt, das Beste daraus machen. Aber Gott hat uns geschaffen, mit ihm zu träumen. Gott hat uns geschaffen, anfangen, Ziel zu haben, völlig außerhalb von dem, was wir uns vorstellen können. Geht schauen, nehmt einen Josef, nehmt einen Daniel, ist egal, wer er nehmt aus der Bibel. Das sind ja alles keine Chilemannen gewesen. Der Daniel, der ist ein Geschäftsmann gewesen, ein Politiker. Der hat an der rechten Seite vom Nebukadnezar, und wir tun ja das immer ein bisschen so, wir sehen das vielleicht gar nicht. Der Nebukadnezar ist ein Götzendiener per se gewesen. Das ist ein Machtmensch gewesen. Das ist einer gewesen, dem hat es nicht gestört, ein paar einen Kopf kürzer zu machen. Und der Daniel hat dem dient. Mit Weisheit, damit er sein Reich gut kann regieren. Da kommt schon manche Christ heute total ins Rotieren. Was, du kannst doch nicht bei so einem Chef arbeiten gehen. Stell dir mal vor, was der alles macht, oder? Und da sieht man, wie viel Lehre von Menschen hat sich eingeschlichen in unser Bild von Gott. Jeder aus dem Alten Testament, die meisten sind die starken Männer und Frauen an der Seite gewesen, von jemandem, der eine Katastrophe war. Nehmen wir den Josef. Wir haben den Josef, das tönt nach so einer wunderbaren Geschichte, und das ist auch eine. Aber wem hat er dient? Wem seine Probleme hat er gelöst? An einem Pharao, der sich selber sagt, ich bin Gott. Und nebendran ein paar Bildnisse hat, die angebetet werden. Und der Josef ist mitten in diesem Desaster drin gestanden. Und hat gesagt, ich habe gute Pläne von Gott für dich. Wie du nicht verhungerst. Wir als Christen haben gesagt, Gottlob kommt die Strafe der Hungersnot. Und alle Ägypter, die Götzendiener und Ungläubigen, müssen sterben. Gott hat das nicht so gesehen. Und der Josef hat es auch nicht so gesehen. Versteht ihr? Wir müssen aufpassen, was ist Religion und Lehre von Menschen und was ist Gott kennen nach seinem Bild und nach dem Bild anfangen zu leben. Und wir werden die Welt mit anderen Augen anfangen anschauen, als wir sie jetzt sehen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, von Gott her prägt sie in unserem Leben. Gott möchte uns heute und auch mit dieser Botschaftsreihe eigentlich Hoffnung geben und den Glauben anfachen, grössere Pläne zu haben für unser Leben. Als wir vielleicht jetzt im Moment denken, dass möglich ist. Ein Josef war daheim und hat zwei Träume gehabt. Und wahrscheinlich nicht einmal recht gewusst, was sie bedeuten. Die Brüder haben sie nicht lässig gefunden. Und sein Leben ist ein Desaster geworden. Er hat nicht nach einem Mann ausgesehen, der jemals irgendetwas Relevantes wird bewegen. Aber überall, wo er hergekommen ist, hat Gott das Werk von seinen Händen gesegnet. Was er angelangt hat, ist zu Gold geworden. Bis hin zum Pharao und nachher hat das ganze Volk Israel dort in Ägypten können retten. Ein gewaltiger Rettungsplan und der Josef war Teil davon gewesen. Aber es hat lange Zeit nicht danach ausgesehen. Er hat die Hoffnung x-mal können aufgeben, er hat seinen Glauben können über Bord werfen und dann wäre er nicht mehr in der Lage gewesen, die Träume zu deuten, die dann gekommen sind. Blicke ich auf die Umstände vom Jetzt, lass mich den Glauben und die Hoffnung rauben oder sage ich, okay, ich tue die Lügen vom Find, die entmutig werden auf die Seite. Ich richte meinen Blick auf etwas Grosses. Gott hat einen gewaltigen Plan für dein Leben. Für mein Leben auch. Ein gewaltiger Plan, ein guter Plan. Ein Plan, den niemand anders sonst ausfüllen kann. Und ich denke, in das wenn wir tiefer einfach einsteigen, sodass wir anfangen, brennen für das Reich Gottes, brennen für den Himmel auf Erden. Und dass der Brand in unserem Leben hinein wird die Lüge vom Feind verzehren und ein Licht werden für viele Menschen, um den Weg zu weisen. Glauben und Hoffnung fängt an, oft mit einem Traum oder mit einer Vision. Etwas, das da innen warm wird. Und das wollen wir auch machen. Wir wollen oft mal träumen. Ein Traum, den schon mal jemand geträumt hat. Und einmal uns vorstellen, eine Stadt wie Rütti oder eine Region wie Rütti und Umgebung, wo wir jetzt loslösen von dem, wie es jetzt gerade aussieht, und sagen, stell dir die Stadt vor, die Region erfüllt mit spürbarem Frieden. Spürbarer Frieden. Eine eindrucksvolle, eine alles erfüllende Atmosphäre vom Frieden. Menschen können frei denken, sind nicht gefangen. Sie können träumen, sie können das Leben feiern, ohne dafür irgendwo kritisiert zu werden oder in die Enge getrieben zu werden. Ein Ort, an dem Hoffnung real ist. Hoffnung zur Realität wird. Messbar ist. Sichtbar wird. Nicht etwas, was weit weg ist und so sehr nahe. Umsetzbar wird. Eine Atmosphäre, wo alles möglich ist. Wo alles Realität wird. Und jedem Mensch in dieser Stadt, in dieser Region geht es einfach gut. Keinem mangelt es an irgendetwas. Anstelle von Mangel herrscht Kreativität, Schönheit, beeindruckendes Design, wunderbare Architektur, Gebäude, wo du sagst, wow, noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. Wunderbare Sachen, die in alle Bereiche des Lebens hingehen. Einfach Schönheit, wo du schaust. Weil das Wesen Gottes in den Menschen hinein anfängt, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Weil das Reich Gottes ist wunderbar. Nicht nur bezüglich der Reinheit vom Mensch und der Heiligung vom Mensch, sondern auch, wie es gestaltet ist. Leset einmal Offenbarung, leset Hesekiel. Das ist unglaublich, was dort beschrieben ist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist Schönheit. Architektur, das ist Design. Gott hat Freude an diesen Sachen. Stellt euch eine Stadt vor, wo das anfängt, sichtbar zu werden. Weil das Wesen von Gott in den Menschen anfängt, Realität zu werden. Eine Regierung, wo du dich nicht schämen musst dafür, weil wieder irgendwelche Peinlichkeiten auf Facebook publiziert werden, sondern wo man stolz drauf ist. Wenn man sagt, ich bin so stolz, Bürger von dieser Stadt, von dieser Region zu sein. Ich bin so stolz auf die Regierung, die da ist. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen. Die ganze Stadt ein starkes Selbstbewusstsein hat, weil die Regierung von dieser Stadt und dieser Region internationales Ansehen geniesst. Eine Regierung, die das Beste für die Stadt im Sinn hat und nicht egoistische Motive verfolgt. So eine Stadt hat es gegeben. Jerusalem zur Zeit von Salomo. Wir werden ein paar Bibelstellen anschauen, die das ein bisschen beleidigen. Es gibt noch viel mehr, oder? Ihr könnt da ganze kapitelweise lesen. Die hat es gegeben. Und jetzt müsst ihr euch einfach eins bei dem ganzen Modell vorstellen. Das ist alter Bund. Okay. Und statt mehr als einmal in der Bibel, der neue Bund ist besser. Alles, was im alten Bund ist, ist ein Schattenbild von dem, was im neuen Bund möglich ist. Und die Christen sind zu lange rumgelaufen und haben viele Schattenbilder aus dem alten Bund genommen, einen Stopp gerissen, dann geht es durch das ganze Neue Testament und im tausendjährigen Reich geht es wieder los. Und dazwischen ist es schlimmer als während Sodom und Gomorra. Aber das ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Das ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Das ist nicht die Wahrheit. Steigen wir mal ein, die paar wunderbare Stellen, 2. Chronik 9, 1 bis 2. Da steht, und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und sie kam nach Jerusalem, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Mit einem sehr zahlreichen Gefolge und mit Kamelen, die Balsamöle und Gold in Mengen trugen und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete mit ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen. Nichts war vor Salomo verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Na, das ist doch mal etwas. Da kommt eine Königin von einem Land, die eine beschwerliche Reise auf sich nimmt, weil sie gehört von dem König und sagt, das kann nicht wahr sein. Und sagt, ich muss das selber anschauen. Macht eine riesen Reise, nimmt sie auf sich. Und dann heisst es in der 2. Chronik 9,8, ein paar Vers später, gepriesen sei der Herr, dein Gott, seit die Königin von Saba, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als König für den Herrn, deinen Gott, weil dein Gott Israel liebt, um es ewig bestehen zu lassen, hat er dich als König über sie gesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie, wo nicht gläubig ist, wo aus einem fernen Land kommt, nur weil sie von der Weisheit vom Salomo gehört hat, geht nachher an und sagt, gepriesen sei dein Gott. Ich weiß nicht, ob sie sich da damit bekehrt hat, aber zumindest hat sie Gott ergeben, sie gesagt hat, das ist völlig übernatürlich, was da abläuft. Und ich habe jetzt nur ein paar Verse, ihr könnt mal lesen, was sie alles bestaunt hat. Welche Fragen, dass sie besonders beeindruckt haben. Ich musste sagen, wow, ich hätte ein paar andere Fragen gehabt, die mich beeindruckt hätten. Aber sie hat sich vor allem, was sie angebracht hat, ist die Art, wie er seinen Hof gemanagt hat. Und der Design vom Palast und vom Tempel, wo sie beeindruckt haben und gesagt, ich habe noch nie so etwas gesehen. Das ist so wunderbar, so übernatürlich. Ich preise deinen Gott da dafür, dass da Menschen sind mit so einer Kreativität, so einer Kunst, die inspiriert, oder, von Gott, so etwas überhaupt können bewerkstelligen. Ihr müsst die Liste mal anschauen, was da an Gold, an Holz angeschafft worden ist. Das geht in die Milliarden nach heutigem Messen. Und er hat das einfach, das ist einfach geflossen. Das ist einfach geflossen. Unglaublich, also was da möglich gewesen ist. Oder gehen wir ein bisschen weiter. 2. Chronik 9, 22 bis 24. So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören. Also lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Alle Könige der Erde sind angereist. Und gesagt, wir wollen das sehen. Wie? Ja, nach Rüti, oder? Die Weisheit, oder, ist auch uns gegeben, um anfangen, in alle Bereiche vom Leben vorzustoßen. Wir werden da dazu noch mehr hören. Aber ich finde doch das gewaltig. Ein normal. Das ist im alten Bund gewesen, ein Schattenbild. Unglaublich, was da möglich ist. Menschen, die angezogen sind, nicht von der Religion. Menschen, die angezogen sind von dieser Weisheit, wo ein Mann hat und sagt, das ist so unglaublich. Ich habe noch nie so etwas gesehen auf der ganzen Erde. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Und dann heisst es, und sie brachten jeder seine Geschenke, Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder, Waffen und Balsmühle, Pferde und Maultiere. Und so geschah es Jahr für Jahr. Dann muss ich auch nicht mehr arbeiten. Die haben schon alles mitgebracht. Das ist unglaublich. Da ist Kapital in die Stadt und das Land hineingeflossen, einfach aus Ehrerbietung gegenüber dem, was Gott da getan hat. Und das ist alter Bund. Alter Bund. Im Moment sind die Reichtümer ein bisschen anders verteilt. Aber das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Lesen wir ein bisschen weiter. 2. Chronik 9,27. Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und die Zedern machte er an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung sind. Also jetzt müsst ihr das mal euch vorstellen, der hat genug Silber gehabt, dass es nicht gebraucht hat, um irgendetwas zu kaufen. Sondern es hat so viel gehabt, dass man es hat können wie Kieselstein auf den Weg streuen, um drauf zu laufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, weißt, mal dir das mal vor Augen. Das ist einfach genug da gewesen und alle haben profitiert. Es ist ja nicht nur er gewesen. Ein Volk ist auch gut gegangen. Da wird noch an anderen Orten berichtet. 2. Chronik 9,13. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, war 666 Talente Gold. Das entspricht etwa 20 Tonnen Gold pro Jahr. Mir würde ein Jahr lange. Außerdem, was die Handelsleute und die Händler einbrachten, das hast du noch gar nicht drin erzählt. Das ist noch dazugekommen. Und alle Könige von Arabien und die Statthalter des Landes brachten Salomo Gold und Silber. So unglaublich, oder? Warum? Weil Gott das Herz der Menschen, oder, zu ihm geneigt hat. Menschen hungern nach dem Übernatürlichen. Menschen brauchen Hilfe. Menschen haben Probleme im Alltag. Und ich sage euch, Regierungen haben Probleme, sie können sie nicht mehr lösen. Wir sind angedockt an die Quellen der Lösungen. Im Jakobusbrief heisst es, wenn du irgendwo ein Problem hast und dir Weisheit mangelt, dann mach was? Genau, nicht krampfen, nicht studieren, sondern bitte den, der alle Weisheit hat, dass du von ihm empfängst und eine Lösung hast für Probleme. Und ich habe das schon so oft im Geschäft erlebt. Gott will uns segnen, wenn wir ein Leben führen als Anbeter und auf ihn ausgerichtet sind. Und nicht als Selbstzweck. Er will uns nicht segnen, damit wir gross raus können, sondern weil er Probleme der Menschen will lösen. Dass Menschen sehen, wow, Gott hat Lösungen für meine Alltagsprobleme, der Gott interessiert mich, dem will ich nachfolgen. Menschen sind nach Israel gezogen und haben den Gott wollen kennenlernen, weil es ist Israel gut gegangen. Das ist eine der besten Zeiten, die Israel überhaupt hat. Und ich habe euch jetzt nur einen kleinen Teil gegeben. Ihr könnt das alles selber weiterlesen. In der Chronik im Königen ist noch mehr beschrieben. Von dem, was das Leben von dieser Regierung und von den Menschen in Israel prägt hat. Heisst das jetzt, dass es alles perfekt war? Heisst das, dass es keine Sünde mehr gegeben hat? Heisst das, dass jetzt alle an Gott geglaubt haben, die in Israel gewohnt haben? Das könnte man ja fast daraus schliessen, oder? Und das war auch nicht der Fall gewesen. Also es ist nicht so, dass wenn wir ein heiliges Leben führen, als Belohnung nachher Segensströme gibt. Sondern Gott güsst seinen Segen aus. Auf seine verschwenderische Art. Und hofft, dass Menschen sehen, wie gut er es meint. Wie der Paulus sagt, die Güte Gottes wird euch zur Buße leiten. Die verschwenderische Güte von Gott. Ich will, dass es euch gut geht. Und den Gott dürfen wir repräsentieren, dem Gott dürfen wir nachfolgen. Was für ein grossartiges Privileg. Also es sind nicht alle Probleme gelöst gewesen, das hat Salomo schon ziemlich kurz nachher gemerkt, nachdem er regiert hat. Der hat ja Streitfälle müssen schlichten und da ist ein Streitfall gekommen, zwei Dirnen sind gekommen, also offensichtlich hat es noch Dirnen in Jerusalem gegeben. Würde man nicht erwarten bei dem Sagen, aber es hat es gegeben. Und die zwei haben sogar Lampen gehabt, wenn beide ein Baby gehabt, das eine ist gestorben gewesen, das andere nicht. Dann kommen sie vor den Salomo und sagen, das ist mein Baby. Und er sagt, nein, es ist meins. Ja, wem gehört es jetzt wirklich und wem ist es gestorben? Und der Salomo in seiner Weisheit ist vielleicht auch nicht sogar populär, oder? Sagt, Gott, nehmt das Kind, tun es halbieren und geben jedem die Hälfte. Und dann hat die Mutter, die das Kind wirklich gehört, geschrien und gesagt, nein, dann soll es wenigstens leben. Der hat gewusst, wer die Mutter ist. In seiner Weisheit. Also ihr seht, es hat immer noch Probleme gegeben. Da ist also ein Land, ein Staat mit einer unglaublichen Fülle gesegnet von dieser Weisheit, von dieser Regierung. Und es geht allen gut. Aber sie haben alle immer noch einen freien Willen. Und sie haben alle immer noch die Möglichkeit, zum Sündigen und Fehler zu machen. Die Rahmenbedingungen sind einfach besser. Aber das heisst noch nicht, dass es all das besser nutzen wollen. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir damit fertig werden müssen. Wir als Christen haben oft so einen falschen Perfektionsanspruch, oder? Also entweder ist es total schlecht oder es ist alles richtig. Und unser Leben ist schon nicht so, oder? Mein Leben fängt an in einem Desaster und Gott findet, ich rette ihn da draus raus und ist dann nach der Wassertaufe alles 100%. Nein, spätestens ein paar Stunden später merkst du auch als wiedergeborene Wassertaufte kann man noch sündigen. Das können immer noch Sachen schief gehen. Es ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Es ist ein wichtiger Prozess, es ist ein entscheidender Prozess. Ich will das nicht abschwächen, aber es hindert Gott nicht am Wirken. Zur Zeit Jesu war ein riesen Desaster in Jerusalem und in Israel. Hat Jesus wegen dem nicht wirken können? Er hat können. Nicht überall gleich gut, aber er hat können. Okay. Also, der freie Willen ist immer noch da. Da hat sich nichts daran geändert. Wahrscheinlich ist Jerusalem und Israel als ganze Nation eine der stärksten, transformierten, veränderten Umgebungen in der ganzen Menschheitsgeschichte gewesen. Unglaublich, was dort möglich war. Und der neue Bund ist besser. Und Gott will die Zeit brauchen, jetzt auch gerade, wo wir drinstehen, um uns zuzubereiten, auf die Zeit vom tausendjährigen Reich. Weil irgendwann sollten wir lernen, wie man im tausendjährigen Reich regiert. Wir werden ja nicht plötzlich nach der Entrückung aufwachen und im tausendjährigen Reich sind und sagen, aha, jetzt von einem Augenblick zum anderen weiss ich, wie man das macht. Jetzt ist die Zeit, wo wir das lernen. Und nachher wird denen, die gelernt haben, anvertraut. Und das wird unterschiedlich sein. Da gibt es nicht für alle den gleichen Lohn. Wir sind alle gerettet, aber die Bibel sagt ganz klar, nicht alle haben den gleichen Lohn. Und die Fähigkeit, oder, dort Verantwortung zu übernehmen, heisst, hier gelernt zu haben, ein Leben zu führen als ein Diener, aber als ein Diener mit einer Vision. Für Rettung und Freisetzung von Menschen. Ich denke, das ist die grosse Herausforderung, wo wir drinstehen. Alles Segen und Nutzen von der Stadt hat einen Ursprung gehabt, auch beim Salomo. Das ist nicht einfach so gekommen. Das war eine Vorbereitungszeit. Was war das Kennzeichen von David? Was hat ihn zu einem Mann Gottes gemacht? Wer weiss das? Buss war eins, ja. Das war noch nicht alles. Lobpreis und Anbetung. Schon als Bub in der Wüste war er ein Anbeter, ein Worshipper. Er war der, der die Bundeslade zu Jerusalem war und keine Stiftshütte mehr gehabt. Was hat er dort aufgerichtet über diese Bundeslade? Wer weiss das? Er hat etwas aufgerichtet. Der Tempel war noch nicht da, der erste Salomo gebaut. Die Stiftshütte war auch nicht mehr da. Was hat er gemacht? Genau. Die Hütte Davids. Und was war das Kennzeichen von dieser Hütte Davids? Wow, das ist eine Prophezeiung, eine der wichtigsten Prophezeiungen im Alten Bund. Was war das Kennzeichen? Was war anders in dieser Hütte Davids als vorher und nachher? 24 Stunden Worship, 7 Tage in der Woche. Das hat der David eingeführt. Ein Anbeter. Ein Mann, der immer das Herz Gottes gesucht hat. Viel Mist gebaut hat. Und dann Buss da hat und wieder das Angesicht Gottes gesucht hat. Der ist aufgestanden und wieder das Angesicht Gottes gesucht hat. Der hat sich nicht geschämt und versteckt, sondern er ist wieder hat das Angesicht Gottes gesucht. Und das Erbe hätte sollen weitergehen, Salomo. Ein Teil vom Erbe hat er übernommen, nämlich der Auftrag, das Land zu regieren und Menschen zu führen. Aber er ist nicht ein Anbeter gewesen wie sein Vater. Das sagt die Bibel auch sehr klar. Und darum ist dann mit ihm zum Ende gekommen und seine Söhne nachher ist wieder ein Desaster losgegangen. Nie mehr ist Israel so gross geworden von der Ausdehnung her. Nie mehr ist die Blütezeit gekommen. Nachher ist wieder ein Auf und Ab gekommen. Weil er hat das Gefühl gehabt, schon beim Start, oder? Ist noch vor seinem Traum gewesen. Er hat das Gefühl gehabt, er müsse eine Ägypterin heiraten. Und das ist eigentlich dem Volk Gottes nicht die Idee gewesen. Er hat das gemacht und einer ist er dann nicht genug gewesen. Er hat 700 gebraucht. Und dann hat er doch irgendein Problem mit diesen Göttern von diesen Frauen gehabt. Das ist dann wirklich ein Desaster geworden. Also, wenn ich so einen Ort beschreibe, dann tönt das ja irgendwo wie im Himmel, oder? Und das ist ja, dann sind wir wieder bei unserem Auftrag, nämlich Himmel auf Erde. Oder wie es da in Matthäus 28 auch heisst. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das steht nicht, macht Menschen aus den Nationen zu Jüngern. Steht da nicht. Steht, macht Nationen zu Jüngern. Und das ist etwas, was wir als Christen noch entdecken müssen. Es gibt Menschen, die schon anfangen, in den Auftrag einsteigen, wie Heidi Baker in Mosambik. Die ist schon drin. Der Bonke macht das schon lange in Afrika. Das blutgetränkte Afrika, das er sieht. Also da hat es schon Vorreiter gegeben, die gesehen haben, dass da ein Ruf ist, nicht nur Menschen zum Glauben zu führen, sondern ganze Nationen zum Glauben zu führen. Und das ist etwas, wo wir anfangen zu entdecken, wo wir reinkommen dürfen. Und es fängt an, dass wir anfangen davon zu träumen, dass so etwas werden kann. Und der Salomo hat auch geträumt, der erste König 3,5. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und manch einer sagt dann, wow, wenn man das liest, wenn Gott das bei mir machen würde, ach, ich wüsste genau, was ich sagen will. Und wisst ihr, was er dann dem als Antwort geben könnte? Hey, im Neuen Testament hat Jesus gesagt, alles, was ihr bittet in meinem Namen, werde ich euch geben. Alles. Man hat mehr als einen Wunsch offen. Mehr als einen Wunsch offen. Er hat einen gehabt. Er hat gut gewählt. Im 1. König 3, 9 bis 12 heisst dann, So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten, hast dir nicht Reichtum erbeten, hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keinen wie du aufstehen wird. Naja, dann sagt manche Christ, oh wow, der war einmalig gewesen, bei mir ist da null Summenspiel, oder? Ich gehe leer aus. Aber ich sage euch eins, es wird keinen mehr geben, wo die Fülle hat, aber wenn du 20% hast und du 20 und du 20 und du 20 und ich 20, dann ist das immer noch viel mehr, als wir jetzt haben. Von der Weisheit Gottes. Immer noch viel mehr. Und ich denke, darum brauchen wir die Weisheit Gottes. Wir brauchen die Weisheit Gottes. Und spannender da ist ja auch, er bittet ja nicht um ein weises Herz. Um was bittet er? Um ein hörendes Herz. Um was gibt Gott ihm? Ein weises Herz. Ist spannend, oder? Die Weisheit kommt von ihm. Oder? Wenn du hören willst, dann kannst du Weisheit empfangen. Ideen für Probleme in deinem Alltag, egal wo du stehst, Gott hat Lösungen parat für alle Situationen. Der Salomo hat geträumt. Und es ist ja schon erstaunlich, ich staune immer wieder, was Gott alles macht, oder? Er hätte ja von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden können. Aber er hat am Salomo zutraut, dass er im Traum eine gute Entscheidung fällen kann. Ist eigentlich noch lustig, oder? Der hat seine Vision, seinen Auftrag, alles, was ausgemacht hat, nachher hat er in einem Traum empfangen. Und Weisheit war ein Schlüssel für all das, was nachher Israel gut gegangen ist. Und darum brauchen wir um die Kraft, die wir empfangen durch den Heiligen Geist, die Weisheit Gottes, um Kraft weise einzusetzen. Überall dort, wo wir stehen. Und jetzt möchte ich Yvonne rufen. Die hat mich gestern extrem gesegnet. Komm doch schnell führen. Sie ist gestern mit ihrem Mann bei uns eingeladen gewesen und hat dann ein bisschen erzählt von ihrem Job. Und ich habe gestaunt. Ich habe wirklich gestaunt. Das ist mega lässig. Beschreib doch ganz kurz, was du im Job machst.
Ja, also die einen wissen, dass ich bin seit 4 Jahren in der Schulpflege dabei und habe mich bewusst für das entschieden, weil ich glaube, dass wir Christen auch in diesem Bereich viel Land abgehend und wieder können zurückgewinnen. Sei das im Dorf, im Turnverein, im Frauenverein, wo man auch immer sich reingibt, wo man in kleinen Bereichen kann sich reingeben, kann etwas verändern, kann mitbewirken und manchmal ist es einfacher zum Schimpfen, was nicht gut läuft und da hat man aktive Möglichkeiten, um sich reingeben. Es ist auch nicht immer einfach, sich in dem Minenfeld von der Politik und allem zu bewegen, sich auch nicht zu verbeugen. Wenn ich das so mache, dann findet er das nicht gut. Dann muss man lernen, auf sich selber zu hören und wissen, das, was ich mache, ist richtig und das ist der Auftrag, den ich habe. Und einfach da ein Licht und ein Salz sein, so wie man halt das Problem vielleicht anders löst wie andere, eine Lehrerbeurteilung anders schreibt wie andere, das Gespräch anders sucht, Not im Dorf anders angeht, einfach da einen anderen Punkt setzt.
Bleib noch. Was mich so gesegnet hat gestern, was ich ihr zuhören konnte, ist, ich kenne die Yvonne ja schon halbe Ewigkeit, oder? Und wir haben auch schon unsere Strüsse miteinander ausgefochten, weil, was die Yvonne extrem gut kann und wirklich eine Gabe hat, wenn sie eine Meinung hat, dann kämpft sie für die Meinung. Und kann sich durchsetzen. Und ich denke, die Gabe, wenn die nicht hätte, dann kannst du den Job nicht machen. Dann würde sie untergehen, würde überrannt werden. Aber es war wahrscheinlich auch nicht so einfach für dich, die Gabe zu einem gewissen Reifegrad zu bringen.
Man muss auch lernen, schweigen.
Genau, genau. Also, ich möchte euch damit einfach auch Mut machen, oder? Die Gabe, die Gott gibt, wertschätzen. Die Herausforderung annehmen, die Gabe zu einer Reife zu bringen. So dass nachher der Plan Realität wird, oder? Und die, die jetzt an einem Ort angestellt ist, wo sie die Weisheit Gottes braucht, um die Probleme, die eine politische Gemeinde hat, zu lösen, Ideen zu haben, übernatürlich, wie man das angehen kann. Man kann nicht mehr von den Erfahrungen von den anderen lernen, weil vieles, was vor 10 Jahren gegangen ist, geht jetzt nicht mehr. Muss man anders lösen, muss man anders anpacken. Und Gott weiss wie. Und ich denke, das ist wirklich ein Ort, wo wir herausgefordert sind. Und was ich auch euch Mut machen will, ist, wir wollen Zeugnis von euch, wo ihr am Arbeitsplatz so Sachen erlebt, da rein gehören. Wenn wir aufrufen zum Zeugnis geben, dann ist nicht gemeint, das ist limitiert auf Krankenheilung und der Herr hat mich von einem Unfall bewahrt. Das ist toll, das wollen wir auch weitergehören, ist okay. Aber auch dort, wo Gott dir Weisheit gegeben hat, zum Problem am Arbeitsplatz zu lösen. Wo Gott dir Gunst und Gnade geschenkt hat, zum Weichen stellen und das nachher einen positiven Effekt gehabt hat. Und ich will euch da einfach Mut machen, bringt so Zeugnis rein, weil wir transformieren damit die Gesellschaft. Nicht, weil wir sie manipulieren, nicht, weil wir sie kontrollieren wollen, überhaupt nicht, sondern weil wir ihnen dienen wollen, Probleme zu lösen, die sie haben. Weil unser Papa ist ein guter Papa und er liebt alle Menschen. Er lässt die Sonne scheinen und regnen über Guten und Schlechten und er will die Lösung hineinbringen. Oder? Ja, und wir wollen doch aufstehen und sie segnen ihrem Dienst. Jesus, ich preise dich, danke dir für den Dienst von der Yvonne, den Mut, die in das Minenfeld hineinzustehen und zu sagen, ich fürchte die Stürme nicht. Sondern ich habe Mut bekommen, Entschlossenheit, eine gefestigte Persönlichkeit, eine Sicherheit, um dort hinzustehen und Kurs heben und den Kurs durchzusteuern, den Gott mir gegeben hat. Und wir wollen, dass du weißt, dass wir hinter dir stehen im Gebet. Du bist für uns wie eine Missionarin ausgesendet in die politischen Aktivitäten, um dort den Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Und irgendwann werden sie fragen und dann haben wir Antworten. Aber auf eine ganz unreligiöse, aber spektakuläre Art und Weise. Amen. Amen.